Stell dir vor, du planst den absolut ultimativen, idyllischen, skandinavischen Sommertrip. Du hast da dieses ganz genaue Bild im Kopf.
Wahrscheinlich direkt aus so einem schwedischen Möbelkatalog, oder?
Exakt. Also endlose helle Nächte. Alle Leute tragen weiße Leinenhemden, haben diese malerischen Blumenkränze in den Haaren.
Mhm.
Du stellst dir halt vor, wie du sanft über dieses spiegelglatte Wasser segelst und abends an einem super romantischen Lagerfeuer am Strand sitzt. Alles ist einfach wahnsinnig friedlich.
Tja, aber wenn du dann tatsächlich dort bist, sieht die Realität naja oft komplett anders aus.
Und wie? Statt einer sanften Brise bekommst du da plötzlich horizontalen Regen, der dir mit Windstärke 8 direkt ins Gesicht peitscht.
Absolut.
Und du stehst dann neben Einheimischen, die lodernde Hexen auf Scheiterhaufen verbrennen, um sie per Luftpost direkt zu uns nach Deutschland zu exportieren.
Das ist wirklich ein massiver Aufprall auf den Boden der Tatsachen. Diese Schere zwischen der romantisierenden Vorstellung des nordischen Sommers und der eiskalten, nassen Realität vor Ort könnte eigentlich kaum brutaler sein.
Und genau da setzen wir heute an. Wir schauen uns in dieser Untersuchung nämlich mal kein geschöntes Touristenprospekt an, in dem immer die Sonne scheint.
Zum Glück nicht.
Nein, wir haben hier sehr echtes Material. Genauer gesagt das herrlich-ehrliche Logbuch der Segeljacht Kalamista.
Ein fantastisches Dokument.
Finde ich auch. Die Crew war rund um den 23. Juni unterwegs, also exakt zur Zeit des berühmten dänischen Midsommerfests, das dort drüben St. Hans Aften genannt wird.
Genau.
Und wenn man diese Einträge liest, da tun sich echte Abgründe auf. Also zwischen diesem mystischen Fest und dem extrem rauen, absolut skurrilen Alltag auf dem Wasser. Unsere Mission heute ist es, diese Lücke mal richtig zu erkunden.
Weißt du, dieses Logbuch ist ein echt faszinierendes Zeitdokument für etwas, das wir oft vergessen.
Nämlich?
Dass die einprägsamsten Reisegeschichten fast nie an den perfekten sonnigen Tagen entstehen. Die entstehen genau dann, wenn das Meerwasser plötzlich wärmer ist als die Luft.
Oh Gott, ja.
Und man sich Ende Juni verzweifelt nach einem heißen Glühwein sehnt.
Also, bevor wir uns gedanklich den dicken Friesenerz überziehen und uns bei Sturmböen an Deck festklammern, wir müssen erst einmal klären, was da am dänischen Strand überhaupt so feurig gefeiert wird.
Das ist ein guter Startpunkt.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir sprechen vom 23. Juni. Wenn ich in den Kalender schaue, ist das doch eigentlich gar nicht exakt der Tag der Sommersonnenwende, oder?
Nein, absolut nicht.
Die ist doch am 21. Juni. Also warum sind die Dänen da 2 Tage zu spät dran?
Da fängt diese ganze historische Ungenauigkeit eigentlich schon an und das hat einen ganz pragmatischen Grund. Ursprünglich, also wenn wir weit zurück in die Wikingerzeit gehen, wurde da tatsächlich die exakte astronomische Sommersonnenwende gefeiert.
Ah, okay.
Auf Dänisch nennt sich das Sommersolferv. Das war der längste Tag des Jahres. Was hier faszinierend ist, man muss sich mal in die Psychologie der Menschen damals hineinversetzen.
Ja, die hatten es ja nicht leicht.
Überhaupt nicht. Nach diesen endlosen, dunklen und wirklich harten skandinavischen Wintern war dieser Höhepunkt des Lichts für sie pure Magie. Sie glaubten extrem fest daran, dass die Naturkräfte in genau dieser Nacht am allerstärksten wirkten.
Magie im Sinne von, man tanzt um den Baum und hofft auf eine gute Ernte?
Falsch geraten. Es war viel konkreter. Es ging um handfeste Rituale.
Die Menschen zogen damals los, um Heilkräuter zu pflügen. Warum genau in der Nacht?
Weil sie überzeugt waren, dass diese pflanzlichen Wirkstoffe in der hellsten Nacht quasi potenziert waren. Und sie pilgerten zu ganz bestimmten heiligen Quellen.
Okay, Wasser spielt also auch eine Rolle.
Eine riesige. Der Glaube war halt, dass das Wasser genau in dieser Nacht stärkste heilende Fähigkeiten besaß, um Krankheiten für das ganze restliche Jahr abzuwehren. Und man schmückte auch Bäume mit geflochtenen Blumenkränzen.
Also als eine Art Opfergabe an die Natur?
Genau. Aber das Wichtigste war natürlich das Feuer. Das große Feuer am Strand hatte einen tiefen spirituellen Zweck. Es sollte die bösen Geister und dunklen Kräfte vertreiben. Licht gegen Finsternis, ganz archaisch.
Okay, das leuchtet mir ein. Wikinger, magische Heilkräuter, Geistervertreibung am Strand, das passt alles super in dieses Bild, das wir von alten Naturvölkern haben.
Mhm.
Aber jetzt kommt der Punkt, der für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Wie kommen wir von diesen nordischen Naturmythen zu dem Namen Sankt Hans?
Tja, das ist ein interessanter Sprung.
Ich meine, das klingt ja nun wirklich null nach einem raubeinigen Wikingerkönig oder einem Donnergott oder so.
Sankt Hans ist schlicht und ergreifend einfach der dänische Name für den heiligen Johannes den Täufer.
Warte mal, die Kirche hat also ein uraltes Wikingerfest genommen und da einfach einen christlichen Heiligen draufgeklebt.
Ziemlich genau das.
Das ist ja wie bei einem modernen Tech-Giganten, der einfach so eine Open-Source-App aufkauft. Die ändern überhaupt nichts am Code, also das Feuer, die Kräuter, das Wasser, das bleibt alles genau wie es war. Sie klatschen einfach nur ein Johannes der Täufer-Logo auf den Startbildschirm, nur damit die Zentrale in Rom glücklich ist.
Das ist ein genialer Vergleich. Und mechanisch gesehen ist exakt das passiert. Es war auch kein Zufall. Die christlichen Missionare, die in den Norden kamen, standen vor einem riesigen Problem.
Sie konnten das Fest nicht verbieten.
Keine Chance. Sie sahen, dass diese archaischen Rituale so tief in der DNA der Bevölkerung verwurzelt waren, dass man sie unmöglich wegnehmen konnte. Ein Verbot hätte sofort zu Aufständen geführt. Also wandten sie einen ziemlich smarten strategischen Kniff an.
Sie haben das Fest schlichtweg umgewidmet.
Exakt.
Also eigentlich genau der gleiche aggressive PR-Move, den sie bei der Wintersonnenwende abgezogen haben, aus der dann ja plötzlich Weihnachten wurde.
Völlig richtig. Und die Kalenderarithmetik spielte ihnen dabei echt perfekt in die Karten. Laut dem biblischen Bericht wurde Johannes der Täufer nämlich genau 6 Monate vor Jesus geboren.
Ah, ich sehe, worauf das hinausläuft.
Genau. Wenn man nun die Geburt Jesu kalendarisch auf den 24. Dezember fixiert hat, also ganz nah an der Wintersonnenwende, dann fällt der Johannistag ganz automatisch auf den 24. Juni.
Verstehe.
Und der Vorabend, an dem diese großen Feuer entzündet wurden, war also der 23. Juni. Das wurde dann zu Sankt Hansaften.
So verschmolz dann die heidnische Naturverbundenheit reibungslos mit der christlichen Theologie?
Ja. Man gab den Menschen in diesen rauen Zeiten einen verlässlichen, kirchlich abgesegneten Fixpunkt, ohne ihnen ihr geliebtes, wärmendes Feuer wegzunehmen.
Ein extrem erfolgreicher Kompromiss, muss man sagen. Aber dieser historische Kompromiss erklärt noch lange nicht die absolut absurdeste Zutat, die dieses Fest heute hat. Und hier wird es wirklich interessant.
Oh ja, die Hexe.
Genau. Wenn man heute an einem dänischen Strand steht und in dieses magische, ehemals heidnische, dann christlich umgelabelte Wikingerfeuer schaut, da brennt plötzlich eine lebensgroße Strohhexe.
Ein faszinierendes Bild.
Und laut unserem Logbuch von der Kalamista ist das gar keine alte dänische Tradition.
Überhaupt nicht. Das ist historisch gesehen eine extrem junge Ergänzung. Diese Strohhexe tauchte erst um das Jahr 1900 überhaupt in den dänischen Feuern auf. Und jetzt wird es kulturhistorisch echt spannend.
Warum?
Weil dieser Brauch tatsächlich aus Deutschland über die Grenze nach Dänemark schwappte.
Halt, stopp. Die Dänen sind doch, und das ja völlig zu Recht, extrem stolz auf ihre nordische Identität und ihre eigenen Traditionen.
Auf jeden Fall.
Du willst mir jetzt ernsthaft erzählen, dass sie für ihr ikonischstes Sommerritual einfach eine deutsche Tradition kopiert haben? Ich meine, wie kommt denn eine Strohhexe um 1900 überhaupt über die dänische Grenze? Hat die jemand im Zug mitgebracht oder wie?
Naja, man darf sich Grenzen damals nicht als kulturell luftdichte Räume vorstellen. Um 1900 gab es durch die beginnende Industrialisierung und den aufkommenden Tourismus einen echt starken Austausch.
Okay, also Handwerker und so?
Genau. Deutsche Handwerker, Gastarbeiter und auch frühe Touristen brachten ihre Bräuche einfach mit. Und man muss auch die Psychologie dahinter sehen.
Inwiefern?
So ein rein symbolisches Feuer gegen böse Geister ist für die Leute sehr abstrakt. Eine menschenähnliche Strohpuppe zu verbrennen, gibt diesem abstrakten Bösen aber plötzlich eine physische Form.
Ah, das macht Sinn.
Es ist visuell extrem dramatisch und befriedigend. Deshalb haben die Dänen diesen Brauch erstaunlich schnell und vor allem enthusiastisch adaptiert.
Okay, das Visuelle verstehe ich. Aber die Geschichte geht ja noch weiter. Die Dänen verbrennen diese Hexe nicht nur einfach so, damit es schön knistert. Das Logbuch beschreibt, dass es da eine ganz konkrete Flugroute gibt, auf die diese Hexe geschickt wird.
Richtig. Die Symbolik besagt, dass die Hexe beim Verbrennen auf dem Scheiterhaufen mitsamt ihrem Besen direkt zum Blocksberg fliegt.
Und der Blocksberg ist nichts anderes als der Brocken im Harz. In Sachsen-Anhalt.
Ganz genau.
Das Logbuch kommentiert das so herrlich trocken. Da stehen die Dänen, verbrennen eine Hexe um das personifizierte Böse loszuwerden und schicken dieses Böse dann quasi per Luftpost direkt zurück an ihre südlichen Nachbarn.
Es ist eine großartige Ironie.
Zitat aus der Quelle: Na prima, die sind ihre bösen Geister los und wir haben sie an der Hacke. Also warum um alles in der Welt akzeptiert man einen Brauch, der besagt, wir importieren ein deutsches Symbol, nur um es dann rituell wieder nach Deutschland zurückzuschießen?
Weil es den perfekten Sündenbockmechanismus darstellt. Und es wirft eine echt fundamentale Frage an uns heute auf.
Welche?
Wie oft zelebrieren wir heute tief ergriffen Traditionen, von denen wir glauben, sie seien mystisch und uralt, während sie in Wirklichkeit nur das Ergebnis eines interkulturellen Exports sind? Oder einfach eines kuriosen Missverständnisses, das sich vor ein paar Generationen völlig verselbstständigt hat?
Das stimmt, das ist verrückt.
Die Dänen haben einen Feind gesucht, den sie verbrennen können, und die deutsche Folklore hat ihnen praktischerweise das passende Requisit direkt geliefert.
Da fragst du dich wirklich, was wir heute so treiben, das in 100 Jahren völlig falsch verstanden wird. Aber okay, also sie verbrennen eine Hexe, um dunkle Mächte und böse Geister abzuwehren.
Mhm.
Wenn man aber das Logbuch dieser Segler liest, hat man unweigerlich das Gefühl, dass die eigentliche dunkle Macht, gegen die sie da kämpfen, überhaupt nicht spirituell ist. Es ist schlichtweg das dänische Wetter.
Der eigentliche Antagonist dieser Reise, ja, ohne Zweifel.
Lass uns mal auf die Crew der Kalamita-Star schauen. Wir haben da den Skipper Kai, den Steuermann Friedhelm. Und Friedhelm muss ich kurz erwähnen.
Ein sehr spezieller Charakter.
Er wird in der Quelle als notorischer Antizyklisch-Duscher beschrieben, der nicht mal einen Segelschein hat.
Herrlich.
Das heißt, er duscht morgens um 5 oder nachmittags um 3, nur um den völlig verdreckten sanitären Anlagen in der Hauptverkehrszeit aus dem Weg zu gehen.
Das ist eine sehr pragmatische Seglerweisheit.
Definitiv. Diese drei Typen erleben jetzt hautnah, was dieser nordische Traum wirklich bedeutet. Und es fängt ja kurioserweise völlig konträr an.
Genau, die Reise beginnt in Bagenkopf, fast schon wie so eine Karikatur eines Sommerurlaubs. Es herrschen dort plötzlich tropische Zustände.
In Dänemark.
Ja, die Sonne brennt dermaßen gnadenlos vom Himmel, dass sich die Crew mit Sonnencreme-Schutzfaktor 50 einschmieren muss.
Wahnsinn.
Es herrscht eine solche Windstille, eine totale Flaute, dass der Schreiber des Logbuchs geradezu poetisch anmerkt, der Wind beginne zu schmelzen.
Zu schmelzen. Das ist echt poetisch für ein Logbuch.
Sie müssen sogar den Motor anwerfen, weil an Segeln überhaupt nicht zu denken ist.
Segeln sieht auf Instagram ja immer aus wie das reinste Vergnügen. Ein Aperol-Spritz in der Hand, die Füße baumeln im Wasser, eine sanfte Brise streichelt das Segel. Und in Bagenkop sieht es für die drei auch echt kurz so aus.
Aber eben nur kurz.
Genau. Sie wollen ja weiter nach Dreijö, rechtzeitig zum Mittsommerabend zu Sankt Hans Aften. Und an diesem Punkt scheint der dänische Wettergott zu sagen, halt mal mein Bier, jetzt zeige ich euch mal, wer hier das Sagen hat.
Die Wettervorhersagen ändern sich drastisch. Und die sind auf See natürlich überlebenswichtig und werden penibel am Rechner studiert. Sie kündigen einen massiven und radikalen Umschwung an.
Oh oh.
Für ihr Zielgebiet, also die Gewässer um Dreijö, werden plötzlich 40 Knoten Wind prognostiziert. Um das mal kurz einzuordnen, das ist das obere Ende von Windstärke 8 auf der Beaufort-Skala.
Was genau bedeutet das physikalisch für so ein Segelboot? 40 Knoten klingt für mich als Landratte nach einer sehr abstrakten Zahl.
Physikalisch bedeutet das, dass der Wind so stark ist, dass er anfängt, die Schaumkronen von den Wellen abzureißen.
Krass!
Die Luft füllt sich mit weißer Gischt, die Sichtweite sinkt drastisch. Auf einer Segeljacht herrschen dann extreme Kräfte. Das Boot kränkt, also es neigt sich massiv zur Seite.
Da wird einem ja schon vom Zuhören schlecht.
Ja, und das Steuern wird zu einem extremen physischen Kraftakt. Und jeder kleine Fehler kann zu schwerem Materialbruch oder sogar Schlimmerem führen. Das ist ein veritabler Sturm, in dem man eigentlich nicht mehr zum Vergnügen draußen sein möchte.
Und dieser Umschwung trifft die Kalamista dann mit voller Härte. Aus der schmelzenden Hitze von Bagenkop wird ein schauriger Regentag.
Mhm.
Der Wind pfeift mit über 25 Knoten und der Regen, der fällt nicht einfach gemütlich von oben nach unten. Nein, der Wind drückt das Wasser horizontal über das Meer.
Eine echte Wand aus Wasser.
Das muss man sich mal vorstellen. Regen, der waagerecht fliegt. Es peitscht so gewaltsam, dass das Wasser buchstäblich bis in den Salon des Schiffes drückt. Die Crew muss fluchtartig unter Deck verschwinden und das sogenannte Steckschott komplett verriegeln.
Für Nichtsegler unter uns, das Steckschott ist im Grunde die seefeste Haustür des Bootes. Meistens sind es so dicke Holz- oder Plexiglasbretter, die den Niedergang zum Wohnbereich komplett abdichten.
Okay.
Wenn man das schließen muss, verbarrikadiert man sich regelrecht. Das schwimmende Ferienhaus wird in Sekunden zum Bunker.
Und an diesem Punkt muss ich mich wirklich fragen, warum tut man sich das an?
Eine sehr berechtigte Frage.
Und das bringt mich direkt zu den absolut absurden Prioritäten von Seeleuten in solchen Extremsituationen.
Was meinst du genau?
Bevor nämlich dieses richtig große Unwetter losbricht, sind sie im Hafen von Eröskobing. Sie sehen die rabenschwarzen Wolken aufziehen. Sie studieren die Wetter-App. Sie wissen, gleich geht die Welt unter.
Ja.
Und was ist ihre absolute Priorität? Sie verholen, das ist nautisch für schnelles Umparken, an einen besseren Platz im Hafen. Aber warum verholen sie?
Um sie besser zu verteuern, weil der Sturm kommt?
Wahrscheinlich nicht. Nein. Damit der Steuermann einen kürzeren Weg hat, um schnell zum Netto-Supermarkt zu sprinten und mit einer Palette Carlsberg die sogenannte Bierlast des Schiffes aufzufüllen.
Das ist so typisch.
Ohne Bier scheinen skandinavische Stürme offenbar nicht überlebbar zu sein.
Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, mag das wie ein humorvoller Einschub klingen, aber es offenbart eigentlich eine echt faszinierende kulturelle und psychologische Tiefe.
Wie meinst du das?
Genau diese unberechenbare, oft gewalttätige Natur, die einen zwingt, sich im Schiffsbauch zu verstecken und die Vorräte zu sichern, die ist der tiefere Grund, warum Feste wie St. Hansaften überhaupt existieren und so exzessiv gefeiert werden.
Also ein ständiger Kampf gegen die Elemente.
Genau. Wenn du in einer Region lebst, in der ein strahlend heißer Tag mit Sonnencreme Faktor 50 innerhalb weniger Stunden in horizontalen Dauerregen bei Windstärke 8 umschlagen kann, dann feierst du das Licht auf eine ganz andere, fast verzweifelte Art.
Das leuchtet ein.
Man zelebriert die Wärme und den Sommer nicht, weil er so verlässlich ist, sondern gerade weil man tief im Innern weiß, dass die Dunkelheit, die Kälte und der Sturm jederzeit und völlig unvermittelt über einen hereinbrechen können.
Also was bedeutet das alles? Man feiert quasi trotzig gegen die Natur an. Und wie das in der Realität aussieht, erleben Sie dann am eigentlichen St. Hansabend auf der kleinen Insel Dreieu. Das ist ja quasi der absolute Höhepunkt der Reise.
Auf den Sie hingearbeitet haben?
Richtig. Sie haben sich durch den Sturm dorthin gekämpft. Das Schiff wackelt sicher an den Leinen. Es wird Abend. Zeit für die Magie. Zeit für das große Wikingerfeuer am Strand. Und was passiert?
Es ist kalt.
Es ist bitter, bitterkalt. Und mit bitterkalt meine ich nicht so einen launen Spätsommerabend. Das Logbuch hält wirklich fassungslos fest, dass in diesem Moment das Wasser der Ostsee messbar wärmer ist als die Umgebungsluft.
Das ist schon hart.
Stell dir das mal vor, du stehst Ende Juni an einem Strand in Dänemark, dem Inbegriff der Midsommerromantik, und frierst dir buchstäblich alles ab.
Die Szenerie wird im Logbuch sehr plastisch beschrieben. Die Segler und die Einheimischen rücken alle immer dichter an dieses riesige brennende Feuer heran.
Weil sie Wärme suchen.
Genau, sie suchen Strahlungswärme. Doch das Feuer wärmt einfach nicht. Der heftige Wind reißt die Hitze sofort mit sich und bläst sie horizontal weg, genau wie vorher den Regen.
Wie frustrierend!
Die romantische Illusion, an einem wärmenden Sommerfeuer zu sitzen, kollabiert in dem Moment völlig. Der Skipper schreibt da extrem treffend, dass man sich in diesem Moment, während man auf das Feuer starrt, nicht etwa das frische, teuer eingekaufte Carlsberg wünscht.
Sondern
nur noch einen heißen Glühwein im Juni.
Glühwein im Juni. Das ist für mich der Slogan für echten Skandinavienurlaub.
Definitiv.
Aber das Wetter ist ja nur die halbe Miete. Was mich beim Lesen dieses Logbuchs so fasziniert hat, ist die Infrastruktur.
Ah ja, die Häfen.
Es ist ja nicht alles urig und altmodisch dort. Auf Dreieu, während der Sturm tobt und man friert, müssen sie ihre Liegegebühren für den Hafen bezahlen. Da kommt dann aber nicht etwa ein alter, bärtiger Hafenmeister in Gummistiefeln vorbei, dem man ein paar Münzen in die Hand drückt.
Schön wär's.
Stattdessen hängt da ein moderner QR-Code in einem Schaukasten im Regen. Sie scannen den Code mit dem Smartphone und zahlen per PayPal 275 dänische Kronen.
Das sind knapp 37 Euro.
Einfach nur, um dort festgemacht zu haben. Und später, als sie dem Sturm nach Rudköbing entkommen, zahlen sie an einem Automaten erneut 250 Kronen. Und wofür?
Tja.
für sanitäre Anlagen, die, wie das Logbuch es sehr drastisch, aber ehrlich ausdrückt, buchstäblich zum Himmel stinken.
Hier sehen wir echt den harten Kontrast der modernen Seefahrt. Die Diskrepanz zwischen den hohen Kosten und der oft sehr mangelhaften Infrastruktur bricht komplett mit diesem Mythos der skandinavischen Perfektion.
Oh ja.
Der Autor des Logbuchs ist über diese Zustände in Rudköping sogar derart verärgert, dass er am Ende einen formellen Beschwerdebrief an den Tourismusverband, die Kommune und den Hafen schreibt.
Ich versuche das alles logisch zusammenzubringen. Du frierst dir an einem Feuer die Beine ab, das absolut keine Wärme abgibt.
Mhm.
Du scannst im strömenden Regen einen QR-Code, um 40 Euro zu zahlen, nur damit du danach eine Toilette benutzen darfst, bei der Friedheim wahrscheinlich wieder antizyklisch um 4 Uhr morgens duschen muss, um den Gestank überhaupt zu ertragen?
Genau so ist es.
Und dazu kommen dann noch diese völlig bizarren Gourmet-Momente.
Du spielst auf die Eiscreme-Episode an, oder?
Genau die. Sie finden auf ihrer Reise das berühmte Skarøl-Is. Das ist ein Eis von einer winzigen dänischen Insel, das scheinbar so exklusiv und hochwertig ist, dass es sogar in der First Class von Singapore Airlines serviert wird.
Ein Stück absoluter globaler Luxus.
Ein Wahnsinn. Und wie konsumieren unsere frierenden Segler diesen Luxus?
Wenig glamourös, nehme ich an.
Sehr wenig. Sie kratzen dieses Edeleis aus einem pappigen Becher, den sie gerade aus einer laut summenden Tiefkühltruhe beim lokalen Kaufmann gezogen haben, während sie draußen stehen und besorgt in den grauen, stürmischen Himmel starren. Das ist für mich wirklich die absolute Essenz dieser ganzen Geschichte.
Warum siehst du genau darin die Essenz?
Weil genau diese Risse in der Perfektion den wahren Kern eines echten Erlebnisses ausmachen. Weißt du, wenn alles glatt läuft, wenn das Wetter exakt so ist wie im Reisebüro-Katalog und die Duschen nach Zitrone duften, dann hast du hinterher schlichtweg nichts zu erzählen. Perfektion ist einfach langweilig.
Das ist eine sehr präzise Beobachtung. Traditionen, Rituale und echte Reisen sind in der Realität praktisch nie bequem.
Ja.
Wenn wir uns die Frage stellen, warum sich diese Menschen auf 3O trotz der klirrenden Kälte überhaupt aus ihren warmen Kojen wühlen, um sich an ein nutzloses Feuer zu stellen und eine aus Deutschland importierte Strohhexe zu verbrennen,
warum machen sie es dann?
Dann liegt die Antwort genau in diesem Reibungsverlust. Es zeigt ein extrem tiefes, beinahe instinktives menschliches Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach geteilten Erlebnissen und nach einem Rhythmus, der das Jahr strukturiert.
Das ergibt Sinn.
Man trotzt der Natur halt nicht isoliert für sich allein im Boot, man trotzt ihr kollektiv am Feuer. Selbst wenn man dabei erbärmlich friert und sich eigentlich nur einen Glühwein wünscht.
Das fasst es wirklich wunderbar zusammen. Wenn man also die Insta-Filter und die romantische Brille abnimmt, dann ist der dänische Midsommer, dieser berühmte Sankthansaften, ein völlig wilder, absurder Mix.
Definitiv.
Es ist ein umgewidmetes Wikinger-Ritual, von der Kirche mit einem neuen Branding versehen, garniert mit einer importierten deutschen Strohhexe, die per Besen in den Harz geschossen wird.
Eine herrliche Zusammenfassung.
Und das Ganze findet statt, umgeben von unberechenbaren Sturmböen, horizontalem Regen und dem kollektiven Wunsch nach einem Heizlüfter, während man für das Privileg, im Hafen durchgeschüttelt zu werden, im Regen QR-Code scannt.
Ein herrlich ungeschöntes Bild von Kultur und Leidenschaft in der Praxis.
Und genau das ist der Gedanke, den du als Hörer aus dieser Untersuchung mitnehmen solltest. Wenn du das nächste Mal auf einer Reise bist und scheinbar alles schief geht.
Was unweigerlich passieren wird.
Oh ja. Also wenn das Wetter von Sonnencreme auf Überlebensanzug umschlägt, wenn die lokalen Traditionen wirken, wenn man mal nachfragt, als wären sie völlig bizarr. Und wenn die teuer bezahlte Dusche am Hafen dich zum antizyklischen Duscher werden lässt.
Wie unseren guten Friedhelm.
Genau. Dann ärgere dich nicht. Denk in dem Moment einfach daran, dass du gerade Teil eines absolut echten, ungefilterten kulturellen Erlebnisses bist. Du sitzt in keiner Simulation. Du kreierst in genau diesem unangenehmen, verregneten Moment die Geschichten, über die du noch in 10 Jahren lachend am Küchentisch erzählen wirst.
Um diese Perspektive zum Abschluss noch etwas in die Zukunft zu projizieren, möchte ich unsere Betrachtung mit einem kleinen Gedankenexperiment beenden.
Da bin ich gespannt.
Wir haben ja gesehen, dass die Dänen vor knapp über 100 Jahren einfach eine völlig banale Strohpuppe aus Deutschland importiert haben, einfach weil es visuell gut passte.
Ja.
Heute zelebrieren sie das als einen festen, unantastbaren Bestandteil ihrer angeblich uralten Midsommertradition. Wenn man diesen Mechanismus nun in die Zukunft verlängert.
Okay.
Was glaubt ihr, welches völlig banale Meme, welches virale TikTok-Video Oder welcher profane QR-Code unserer heutigen Zeit wird vielleicht in 200 Jahren aus einem völligen historischen Missverständnis heraus am längsten Tag des Jahres auf einem Freudenfeuer verbrannt?
Wow!
Das in der absoluten, felsfesten Überzeugung unserer Nachfahren, dass es sich dabei um einen tiefen, mystischen Ritus handelt. Denk mal darüber nach.
Wahrscheinlich verbrennen sie in 200 Jahren rituell eine Palette Carlsberg-Dosen aus dem Netto-Supermarkt, um die bösen Geister der Liegegebühren zu vertreiben.
Das halte ich für gar nicht mal so unwahrscheinlich.
Bis es soweit ist, behaltet immer im Hinterkopf, egal wie schön die Blumenkränze auf den Fotos leuchten, rechnet auf dem Wasser immer mit horizontalem Regen, schließt rechtzeitig das Steckschott und behaltet eure eigenen Hexen gut im Auge, bevor die Nachbarn sie euch per Luftpost wieder zurückschicken.